Ich werde heute jetzt einfach auch einsteigen mit dem Thema Jesus, sein Lieb, seine Brut, sein Tempel. Wir haben es ganz am Abend, bevor es losgegangen ist, es kurz aus den Lautsprechern gekommen. Ah, jetzt müsste das noch funktionieren. Da. Ah, jetzt. Das Lied, warum geht es denn nicht als Solochrist? Ich glaube, ihr kennt das da. Euch ist das bekannt. Warum kann es allein nicht gehen? Weil du allein ganz verloren bist, weil dir niemand helfen kann. Und dann der Refrain, ein Christ braucht der andere braucht mich. So helfen wir einander auf dem Weg in sein Reich. Ich finde, das Lied drückt eine tiefe biblische Wahrheit aus. So wie es im Psalm 119, Vers 160 heisst, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Also die Summe von seinem Wort ist Wahrheit. Nehmen wir uns das zu Herzen und richten wir uns auf die ewig gültige Wahrheit aus. Dann sind wir auf dem sicheren Weg, so wie es auch im Psalm im gleichen Psalm im Vers 9 heißt: Wie kann ein Jüngling oder wie kann ein junger Mann oder wie kann eine junge Frau ihren Weg oder seinen Weg unsträflich und rein gehen, wenn er sich halten tut an Gottes Wort? Ich will diese Verse einfach vorausschicken, so wie als eine Präambel zu dem Gottesdienst. Wir werden uns wirklich in dieser Botschaft einfach am Wort Gottes ausrichten, weil das allein hat Zukunft. Alles andere hat keine Zukunft und hat eigentlich, so salopp gesagt, kurze Beine. Das eingangs erwähnte Lied, warum geht es denn nicht als Solochrist, spiegelt eigentlich die neutestamentliche Strategie Gottes. Und diese Strategie, sie heisst Gemeinde. Paulus hat durch den Geist Gottes geleitet, immer Gemeinde gegründet. Und es sind mehr Gemeinden entstanden, auch zu seiner Zeit, als im Neuen Testament erwähnt sind. Weil die bestehenden Gemeinden, also die, die er gegründet hat, sind wieder zu Stützpunkt geworden, wo andere Gemeinden daraus entstanden sind, wo das Evangelium verbreitet worden ist. Dazu kommt, dass die meisten neutestamentlichen Briefe sind an Gemeinden gerichtet. Zum Teil an eine einzelne Gemeinde, zum Teil an mehrere Gemeinden, wo es dann den Brief herumgegeben haben und überall gelesen worden ist. Und das Neue Testament, wo uns von Gott durch den Apostel gegeben worden ist, räumt der Lehrer über Gemeinde einen breiten Raum ein. Und wenn die Gemeinde für Jesus Christus, wenn die Gemeinde für Gott nicht so wichtig wäre, dann hätte es auch nicht den breiten Raum und nicht so vieles zum Thema Gemeinde geschrieben. Gemeinde ist die Absicht von Gott, entspricht dem, was er will, entspricht seiner Strategie. Das sind nur ein paar wenige Fakten jetzt gewesen, aber die schon ganz eindrücklich einfach zeigen, wie wichtig Gemeinde ist. Wenn wir uns dem biblischen Befund von der Gemeinde widmen. Es ist nicht Zeit da heute, um das wirklich ausführlich zu betrachten, aber ich möchte einfach ein paar Eckwerte weitergeben. In der Bibel finden wir das Wort Gemeinde nicht. In der Bibel heisst es Ekklesia. Das heisst eigentlich die Herausgerufenen oder die zu etwas Berufenen. Also Menschen sind rausgerufen, zu etwas berufen. Sie sind rausgerufen, berufen zur Verherrlichung Gottes. Der Begriff Ekklesia bedeutet Versammlung. Herausgerufen, Versammlung. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 19, bei dem Aufruhr und Tumult in Ephesus, da wird genau das Wort verwendet, wo die Leute zusammengekommen sind, die stimmberechtigten Bürger, die Volksversammlung, und dort kommt das Wort Ekklesia vor. Und darum gibt es auch einige Bibelübersetzungen, die anstatt das Wort Gemeinde eben das Wort Versammlung brauchen. Ganz schön sehen wir das eigentlich in unserer Zeit an dem Wort Gemeindeversammlung. das Wort Gemeinde und Versammlung zusammen, sind die stimmberechtigten Bürger, die zusammenkommen, die über Sachen befinden. Der Begriff Chile, einfach auch noch zur Vervollständigung, bedeutet etwas anderes. Kyrios, und zwar bedeutet das der Herr. Das griechische Wort Kyrios heisst Herr. Wenn wir jetzt das Wort Ekklesia und Kyrios, also Gemeinde oder Versammlung und Chile kombinieren, dann heisst das eigentlich, Chile oder Gemeinde besteht aus Menschen, die einem Herr gehören und wo sich um ihn, mit ihm versammelt. Also im Folgenden werde ich jetzt einfach nur noch das Wort Gemeinde verwenden, aber ich habe das einfach zur Begriffsklärung auch noch weitergeben. Was ist jetzt Natur oder der Zweck von der Gemeinde? Für was gibt es die Gemeinde? Für was ist sie da? Eigentlich zum Christus verkündigen. Und die Mission, der Auftrag, der Sinn und Zweck, wo Jesus in der Gemeinde ihnen gegeben hat, ist nicht einfach ein Job, wo Jesus uns gegeben hat. Nein, es ist der Ausdruck von der Lebensweise von seiner Gemeinde. Er wohnt in dieser Gemeinde und er ist mit dieser Gemeinde in dieser Welt unterwegs. Und darum heisst es im Epheser 3, Vers 10 bis 11, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Durch die Gemeinde, was? Die mannigfaltige Weisheit Gottes. Und die findet eigentlich ihren absoluten Höhepunkt im Erlösungswerk von Jesus Christus, seine Weisheit. Also Gemeinde soll der sichtbaren und unsichtbaren Welt Gottes Weisheit, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit widerspiegeln und verkündigen. Und dass Gott seinen ewigen Plan zur Erlösung der Menschen in Jesus Christus verwirklicht hat. Es ist nicht mehr wie in 1. Mose 3, Vers 15, die Verheißung, sondern er hat es wahrgemacht, er hat es verwirklicht. Und die Weisheit, die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes, das ist die Natur der Gemeinde. Das ist der Ausdruck vom Leben einer Gemeinde, wo sie das tut und macht. Und jetzt die Frage natürlich, wie geschieht das? Also als erstes geschieht das im ganz persönlichen Zeugnis für Jesus Christus. Was Jesus Christus für mich bedeutet, was er für mich da hat, was ich mit ihm erlebe, das ist übrigens auch die Form von Zeugnis, wo uns keiner widersprechen kann. Das stimme ich nicht. Weil wir haben es persönlich erlebt. Es ist nicht einfach Belehrung, es ist etwas ganz Wichtiges. Zeugen einfach von dem, was mir Jesus bedeutet, was ich erlebt habe, was er für mich da hat. Und dazu gehört auch mein Lebensstil. Dass ich das repräsentiere, was mir Jesus bedeutet, was ich mit ihm erlebt habe, was er für mich da hat. Dass er unseren Charakter kann verändern kann, dass es unserem Verhalten eben auch seine Weisheit, seine Herrlichkeit darf sichtbar werden. Und das ist ein Zeugnis, das oft viel Leute redet als sämtliche Worte. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und darum ist es auch wichtig, dass das Wort Gottes in uns hinein kann schaffen kann, verändern kann. Auch heute in dem Gottesdienst, dass sein lebendiges Wort mich persönlich trifft. Dass ich nicht denke, ja, das sollte jetzt der andere hören, das wäre jetzt genau für den gut, sondern ich selber, ich bin gefragt, ich bin herausgefordert. Und wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir letztlich stehen. Es geschieht, das Zeugnis, die Herrlichkeit, die Weisheit Gottes zu widerspiegeln, auch im Zeugnis von der Liebe untereinander und gegenüber jeder Person. Es gibt im Neuen Testament 57 Einandergebote. Liebet einander, ein jeder achte den anderen höher als sich selber und so weiter. Also 57 Einandergebote. Und Gebote, das sind Befehle. Sie gelten immer. Nicht nur dann, wenn ich es jetzt gerade gut finde oder wenn ich Lust habe dazu oder wenn es ja, jetzt halt gerade notwendig ist. Nein, es ist ein Befehl. Ein Befehl, der jederzeit gilt. Und die Zusammenfassung eigentlich von diesen 57 einander, Gebot von diesen 57 Befehl, die gibt Jesus in seinen Jüngern auf den Weg. In dem Wort, liebet einander so, wie ich euch geliebt habe. Jetzt könnten wir da zusammenhocken und darüber reden, was heisst jetzt das ganz konkret. Und das wäre etwas ganz Wichtiges. Es ist wichtig, darüber eigentlich auszutauschen und möchte ich auch mitgeben. Was heisst das in einer Gemeinde? Was heisst das in einem Hauskreis? Was heisst das in einem Team? Was heisst das in der Familie? Liebet einander, so wie ich euch geliebt habe. Ich kann jetzt nicht weiter darauf eingehen, sonst hätte ich jetzt eigentlich Predigt allein zu dem Vers können machen. Aber ein dritter Punkt, wo wir das Zeugnis sind, wo wir die Weisheit Gottes, die Herrlichkeit, die Heiligkeit weiter bezeugen, ist in der Seelsorge untereinander. Darum schreibt der Paulus, der Thessalonicher, den 1. Thessalonicher 5, Vers 11, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Haben wir wieder so ein Einandergebot. Einer den anderen. Ermahnen, erbauen, ermahnen, das heisst auch ermutigen, motivieren, heisst aber auch den Finger auf wunde Punkte legen. Und da haben wir gerade heute in unserer Zeit mit dem höheren Individualismus ein Riesenproblem. Das darf mir ja niemand sagen, oder? Sonst geht es los. Ich lasse mir doch nichts mehr sagen. Aber das ist nicht Liebe untereinander. Das ist nicht das, was Jesus uns lehrt. Das ist nicht das, was das Neue Testament uns lehrt. Sondern wir sollen einander mahnen und so einander auch helfen. Und ermahnen und erbauen, das sind ganz zentrale Begriffe in der Seelsorge. Gemeinde, respektive die Glieder der Gemeinde, sind dazu aufgerufen, einander gegenseitig zu fördern, einander gegenseitig zu unterstützen. Zu ermutigen, aber eben auch zu ermahnen, wo ich vielleicht auf Abwege komme, wo Verhaltensweisen in meinem Leben sind, wo einfach nicht gut sind, wo nicht dem Wort Gottes widersprechen. Und das ist nicht nur die Aufgabe von ein paar Spezialisten oder einfach vom Prediger, vom Pastor. Das ist die Aufgabe von allen Gliedern in einer Gemeinde. Sicher, für spezielle Situationen, für spezielle Begebenheiten. Ist es auch wichtig und sinnvoll, wenn speziell ausgebildete Leute da sind. Aber das Abschieben auf ein paar wenige, die einfach jetzt Seelsorge machen, das entspricht nicht einem biblischen Befund. Und das Zeugnis, die Wahrheit, die Weisheit, die Herrlichkeit von Gott geben wir auch weiter im gegenseitigen Dienst. In 1. Thessalonicher 5, 14 bis 15, da ermahnte Paulus, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern versucht immer einander und auch allen anderen Gutes zu tun. Das gegenseitige Dienen. Das gegenseitige Füreinander da sein. Und ich denke, das wollen wir uns wirklich auch zu Herzen nehmen. Das gilt genauso für mich. Wir sehen uns gerne, nur uns, oder? Uns im Mittelpunkt und dass es uns dient. Aber eigentlich ist meine Aufgabe, den anderen zu dienen. Und das ist die Frage, wenn wir nach dem trachten, wenn wir uns nach dem verhalten, wenn wir einander Mut machen, wenn wir behutsam sind mit den Schwachen, wie wir mit ihnen umgehen und wenn wir uns in Geduld üben, das zu lernen. Ich bin eher ein ungeduldiger Typ. Es muss laufen, es muss vorwärts gehen. Es sind vielleicht ein bisschen Pioniertypen. Und mein Gebet ist dann einmal, Herr, schenk mir Geduld. Aber ein bisschen rassig bitte. Oder? Aber Geduld lernen und Geduld üben, das machen wir nicht rassig. Da braucht es eben Geduld dazu. Und wenn wir Böses mit Nicht-Bösem vergelten, wenn wir einander Gutes tun, Bibel, also das ewig gültige, lebendige Wort Gottes, verwendet für die Gemeinde verschiedene Bilder, die wiederum zeigen, dass wir eben nicht Solo-Christen sein sollen. Dass das nicht die Absicht von Gott ist, dass wir Solo-Christen sind. Sondern dass wir eben in die Versammlung der Gläubigen, in die Zusammenkunft der Gläubigen, in seine Gemeinde gehören. Ich werde einfach drei Bilder jetzt rausnehmen und die noch darlegen. Als erstes verwendet die Bibel das Wort von, oder den Vergleich von seiner Gemeinde mit einem Leib. Darum sagt man zum Teil auch die Leibgemeinde. Da heißt es in Epheser 4, Vers 4, Gott hat uns in seine Gemeinde berufen, damit wir ein Leib sind. In uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Was das heisst, wie das eigentlich ganz praktisch aussieht, da gibt es eine wunderbare Erklärung von Paulus im 1. Korinther 12, von Vers 12 bis 27. Und ich habe gefunden, er schreibt das so wunderbar. Jetzt ist da, glaube ich, etwas. Ja, lassen wir es halt da. Wer meint? Ja, ist schon gut. Ich werde das jetzt einfach aus 1. Korinther 12 lesen. Ich lese es nach der Genfer Übersetzung. Es ist ein längerer Text, aber ist mir einfach wichtig, auch dass man das Wort Gottes so eins zu eins hört. Da heißt es, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersherum betrachtet. Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenswert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Denn alles gilt nun auch im Hinblick auf euch. Denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist Teil dieses Leibes. Jetzt müssen wir hier schnell schauen, dass ich mit der Folie wieder zu Gang komme. Was haben wir jetzt? Ja, das ist gerade gut. Also, Jesus ist der Kopf, oder wie es die Bibel sagt, das Haupt vom Leib. Und von da aus wird der ganze Leib, der ganze Körper gesteuert. Er hat Autorität, er hat Führung. Und darum hat eigentlich der ganze Körper, oder wenn man es jetzt auf die Gemeinde überträgt, eigentlich der ganze Leib die gleiche Absicht, die gleichen Interessen, die gleiche Ausrichtung. Und ohne den Kopf kann ein Körper nicht leben. Und so ist Jesus Christus der Kopf, das Haupt. Aber der Kopf ohne Körper ist auch nichts, oder? Jetzt im übertreiten Sinn, Jesus und seine Gemeinde, gehört beides zusammen. Und darum heisst jetzt eben, wie Epheser 1,23a, alles hat er, also Gott, ihm, Jesus, zu Füßen gelegt und hat ihn zum alles überragenden Haupt gemacht für die Gemeinde, die sein Leib ist. Also alle Gläubigen, die zu Jesus gehören, die ihn als Herr und Erlöser anerkannt haben, die die Vergebung erfahren haben in ihm, die gehören zu dem Leib. Die gehören in die Gemeinde. Und darum gibt es keine Solochristen. Weil ein Solochrist seine Funktion in dem Leib, in dieser Gemeinde, nicht wahrnehmen kann und nicht wahrnimmt. Ein anderes Bild, das Jesus braucht, ist das Bild der Braut. Die Gemeinde Jesu ist seine Braut. Was drückt das aus? Braut, Bräutigam, da kommt doch einmal als erstes eine ganz enge Beziehung zum Ausdruck. Es kommt ein Verliebtsein zum Ausdruck. Braut und Bräutigam sind verliebt und sie wollen das Beste füreinander. Und zugleich bringt das Bild von Braut und Bräutigam auch das spannungsvolle, das erwartungsvolle Warten und die Hoffnung auf die Vereinigung zum Ausdruck, die mit dem Bräutigam einmal stattfinden darf, wenn er wiederkommt. Und das ist doch eine unglaublich motivierende Tatsache, dass Jesus der Bräutigam ist und dass wir seine Braut sind. Das ist ein Bild von so tiefer Aussagekraft. Wir sind seine geliebte Braut, die auf die Hochzeit wartet. Und wir dürfen verliebt sein in ihn und er ist verliebt in uns. Das ist gewaltig. Und wenn zwei sich wirklich lieben, dann ist es so, dass sie einander eigentlich nicht zu leid werden und schlechter werden füreinander, sondern das Beste füreinander. Und genau so ist es ja. Jesus will das Beste für uns, will das Beste für seine Gemeinde. Und wir als Brut wollen das Beste für ihn. Und darum immer und wenn wir in dieser Abhängigkeit auch leben. Denn nur so, in der gegenseitigen Abhängigkeit, in der gegenseitigen Kommunikation, im gegenseitigen Vertrauen und aufeinander zugehen, können wir das Beste füreinander tun. Und das dritte und letzte Bild. Oh, bin ja einer hinten rein gewesen, he? Das ist gut. Redet die Bibel auch vom Tempel, vom lebendigen Haus, seine Gemeinde, nicht nur der Einzelne, wo der Leib ein Tempel für ihn ist, aber seine Gemeinde ist ein Tempel, ist das lebendige Haus Gottes. Und da heisst es eben dann auch in 1. Petrus 2, 4 bis 5, da ihr zu ihm, Jesus, Klammere, gekommen seid zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um ein geistliches Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig oder wohlannehmbar, ich klammere, sind durch Jesus Christus. Ja, Jesus ist der Eckstein und er ist gleichzeitig auch das Fundament vom geistlichen Haus. Und alles wird auf den Eckstein auf dem Fundament ausgerichtet. Und da sehen wir den Eckstein, alles wird dort her ausgerichtet, wird von dort her ausgemessen. Und darum heisst es in Apostelgeschichte 4,11, Jesus ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und der ganz bekannte Vers aus 1. Korinther 3,11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Also du, ich sage jetzt einfach du, ich bin mir das gewohnt von der Jugendarbeit her. Also du und ich, wir sind lebendige Steine, die in den geistlichen Tempel Gottes eingefügt werden. Ich habe hier ein paar so Pflastersteine mitgenommen. Als erstes einmal das Fundament. Und jetzt gibt es da so verschiedene Steine, die eigentlich auf dem Fundament oder auf dem Eckstein sollen aufgebaut werden. Und wenn ich das jetzt so als, ja, der lehnt da ein bisschen an, das ist gut. Wenn ich das jetzt so als ein Bild nehme für die Gemeinde, für die Einzelnen, dann sehen wir da, es passt nicht alles so, einfach so geschliffen aufeinander. Da hat es ganz verschiedene und jeder hat seine Ecken und jeder hat seine Kanten. Und der eine stützt den anderen. Und der andere, der vielleicht ein bisschen, ja, muss da ein bisschen Abstand haben, oder? Nicht zu näher, könnte ja noch. Und dann kommt aber doch der nächste Stein, oder? Und man doch ein bisschen stützen muss, Halt geben. Und so geht es weiter. Die Pflastersteine sollen einfach ein Bild sein für den lebendigen Bau. Jeder Stein, jeder hat seine Ecken, hat seine Kanten. Die Steine, die passen nicht einfach so zusammen. Sind nicht alle schön geschliffen oder wie Bachsteine alle gleich geformt, oder? Und man sind einfach so schön kann aneinander aufeinander reihen. Und es ist ein bisschen fragil, oder? Weil sie nicht so schön geschliffen sind und zusammen sind. Und man schleift aneinander. Und durch das Schleifen, ja, da kommt man näher. Reibung erzeugt Wärme, darum geht es manchmal in einer Gemeinde ein bisschen heiß zu und her. Aber es formt uns. Es formt uns. Und manchmal möchten wir ja am liebsten eigentlich von dem flüchten. Ah, der und der geht mir auf den Wecker, der geht mir auf den Nerv, oder? Aber der hat genau die Kante, damit ich lerne, damit ich geschliffen werde. Damit mein Charakter geschliffen wird. Und so werden wir dann eingefügt eben mit unseren Ecken und Kanten. Und so fügt uns Jesus in der Wiedergeburt zu seinem geistlichen Bau, zu seinem Tempel ein. Und das Schleifen aneinander, das soll letztlich eben zur Verherrlichung, zur Ehre von Gott dienen. Und das ist seine Absicht. Darum fügt er uns da rein. Damit wir nicht bleiben, wie wir sind, sondern damit ich verändert werde in sein Bild. Und so zum Zeugnis werden, so die Weisheit, die Herrlichkeit, die Heiligkeit Gottes widerspiegeln. Das ist ganz entscheidend. Das ist Wachstum, das ist eigentlich Heiligung. Dass unserem Verhalten immer mehr das zum Ausdruck kommt. Und Leute, das kann schmerzhaft sein. Das Reiben aneinander kann schmerzhaft sein. Und das Reiben aneinander kann zu schwierigen Situationen führen. Aber genau da kommt wieder ein Einandergebot, oder? Dass wir einander vergeben, dass wir einander tragen, dass wir einander mehr achten als sich selber. Das ist nicht immer einfach. Und das ist nicht einfach so von heute auf morgen. Aber das Entscheidende ist, dass wir in dem bleiben und dass wir die Wachstumsschmerzen aushalten und dass wir nicht davonlaufen, so wie es in Hebräer 10 heisst. Da heißt, lasst uns aufeinander achten, uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung, also Gemeinde, durch das Wort Ekklesia, nicht verlassen, wie etliche zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso viel mehr, als ihr den Tag, ich klammere, der Wiederkunft Jesu, herannahen seht. Da sind wir aufgefordert. Manchmal möchte man davonlaufen, oder? Wenn mir irgendetwas nicht passt. Nein, da drin bleiben. Dann fange ich an zu wachsen. Und wenn der andere keine Ecken und keine Kanten hat und nichts, dann wachse ich auch nicht. Oder? Dann gibt es auch nichts zu schleifen. Die perfekte Gemeinde, die gibt es nicht. Und in dem Moment, wo ich in die perfekte Gemeinde käme, wenn ich die wüsste und könnte und sage, so, jetzt gehe ich in die Gemeinde, die ist perfekt. In dem Moment, wo ich meinen Fuß über die Türschwelle hineinlege, ist sie nicht mehr perfekt. Aus einem ganz einfachen Grund. Und warum ist sie denn nicht mehr perfekt? Weil ich eine Flasche bin. Ganz einfach. Weil ich eine Flasche bin. Das hören wir nicht gerne. Also wenn einem jemand sagt, du bist eine Flasche, ist das eher ein Schimpfwort, oder? So ein bisschen verachtend, so ein bisschen von oben herab. Aber ich stehe doch einfach dazu, dass ich eine Flasche bin. Und der Steiger da ist genau so eine Flasche. Er muss gar nicht meinen, weil er da ein bisschen Wein hat und eine Etikette. Man sieht besser. Und so gibt es eben ganz verschiedene Flaschen. Oder? Ich habe hier verschiedene, da gibt es derige, die ein bisschen andersfarbig sind. Da gibt es Flaschen mit ein bisschen mehr Bauch. Da gibt es, was haben wir noch? Ja, das gehört. Da gibt es Flaschen, die haben vielleicht ein bisschen einen dicken Hals. Oder sie sind ein bisschen eckig. Dann haben wir hier originelle Flaschen. Vielleicht manchmal auch ein bisschen verhaltensoriginelle Flaschen. Wir haben kleine Flaschen. Ja, wir haben hier noch Flaschen, die ein bisschen Ecken und Kanten haben. Dann haben wir, ja, was soll ich da noch nehmen? Haben wir auch noch ganz kleine Flaschen. Babyfläschchen. Hier auch ein bisschen grössere, Teenyfläschchen. Dann haben wir verschlossene Flaschen. Mürrisch vielleicht, sie haben sich gekehrt. Ich lasse mir nichts sagen, oder? Dann haben wir so, sage ich es eben, nicht despektierlich, aber ich sage jetzt einfach einmal so 0815 Flaschen. Nicht auffällig, nicht schwierig. Und dann haben wir dominante Flaschen. Vielleicht. Dann haben wir unscheinbare Flaschen, die eher so ein bisschen im Hintergrund verschwinden, oder? Wo man nicht so wahrnimmt. Ein ganzer Haufen so verschiedene. Und wisst ihr, was die alle gemeinsam haben? Das sind alles Flaschen. Das sind alles Flaschen. Ob man es wahrhaben will oder nicht. Und wenn ich jetzt das nehme als Bild von verschiedenen Leuten in einer Gemeinde, was ist denn eigentlich Gemeinde? Nichts anderes als eine Flaschengemeinschaft. Das ist die Gemeinschaft von Flaschen. Wir haben zwar viele Gaben, wir können vieles bewirken, aber wir haben letztlich alles von ihm bekommen. Wir müssen uns gar nichts darauf einbilden. Wenn einer einen höheren IQ hat oder sonst etwas, wenn er praktisch sehr begabt ist oder gut kann reden, gut kann führen stehen, ein anderer kann gut Musik machen und so weiter, ist schön, dürfen wir einbringen, aber wir müssen uns gar nichts einbilden darauf. Es ist alles Geschenk. Und alles Geschenk an Flaschen. Denn wenn Gott seine Hand abziehen würde, wenn seine allgemeine Gnade, seine Gnade nicht da wäre, dann wären wir wie Flaschen auf einer Sandbank, wie Fische auf einer Sandbank, die nach Luft schnappen, oder? Und keine Zukunft hätten. Wir sind Flaschen. Jetzt ist aber das Entscheidende, ist, dass wir eben, oh nein, Flaschen sind in Gottes Hand. Das ist das Entscheidende. Dass wir Flaschen sind in seiner Hand, wo Etiketten ist, oder? Frisches Quellwasser von der Christusquelle. Dass wir so Flaschen sind. Und da ist auch entscheidend, dass die Etikette das, was wir sagen, wo wir sind, mit dem Inhalt übereinstimmt. Und nicht, dass wir Flaschen sind, dann, wenn es mal da ein bisschen scherbelt, oder? In der Gemeinde oder im Geschäft oder wo es auch ist, wo wir ein bisschen durchgeschüttelt werden, kommt plötzlich anders zum Vorschein, oder? Ganz ungeschützt würde ich sagen, Etikettenschwindel. Und dann, was machen wir dann? Einfach warten, bis sich das wieder gesetzt hat, oder? Und das machen ganz viele. Warten, bis sich gesetzt hat. Anstatt soll ich vielleicht einmal entschuldigen und Vergebung bitten und auf der anderen Seite das auch rausgeben. Denn wenn ich warte, bis es gesetzt ist, bei der nächsten Gelegenheit, oder, ist nachher wieder genau das Gleiche. Und darum ist das Entscheidende, dass wir das auch rausgeben, dass wir es bekennen. Dass wir das ausleeren, was nicht in Ordnung ist, was nicht richtig ist. Vielleicht Sachen, die wir nicht in Ordnung gebracht haben, unvergebene Sachen. Vielleicht ein Charakterzeug, wo wir von Gott kommen und auch Mitmenschen bittet um Hilfe, um Unterstützung. Ich habe mal einen gehabt, im Besi-Team. Der war sehr direkt gewesen. Und irgendwie etwas, wo einer gesagt hat, du, ich mag jetzt einfach, das ist mir jetzt einfach zu viel für einen Einsatz, hat der dem so an den Kopf gerührt. Kannst du dir eigentlich am Morgen, wenn du aufstehst, gerade in den Spiegel ins Gesicht schauen? Boing! Und ich bin noch nicht zu ihm und habe ihm gesagt, du, los, das ist nicht gut gewesen. Ich weiss, er setzt sich ein. Und er ist am Limit. Und jetzt noch so ein Spruch. Und jetzt könnte man ja eingeschnappt sein, oder? Aber das habe ich müssen sagen, super. Er ist nachher, hat er mir zu einmal gesagt, ja, ich weiss, das ist eine Schwäche von mir. Und ich bitte dich, dass du als Teamleiter in dem Moment, wo du merkst, dass ich irgendwie so ein Ding reinkomme, mich von allen sagst, jetzt musst du aufpassen. Jetzt musst du sehr aufpassen, sonst bist du wieder in deinem Ding drin, oder? Ich habe das ungewaltig gefunden. Aber er hat gelernt, an dem zu wachsen. Und dann ist das Entscheidende, wenn wir das rausgegeben haben, wenn wir uns auch Hilfe, wie soll ich jetzt das machen? Das ist einfach ein bisschen eng. Dass wir uns fühlen lassen, dass wir uns fühlen lassen vom Geist Gottes, eben mit lebendigem Wasser. Ich muss da noch ein bisschen mehr holen. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Jetzt habe ich es. Schnell zumachen. Ist das Richtige? Es gibt viele Christen, die haben das Gefühl, jetzt habe ich es erlickt, jetzt habe ich es, jetzt brauche ich nichts mehr, jetzt geht es nicht mehr weiter. Aber das steniges Wasser, gestandenes Wasser irgendwann auch anfängt zu stinken, oder? Und vor allem können wir nicht mehr dem gerecht werden, wo Jesus uns sagt, wir sollen das Ström von lebendigem Wasser von uns fließen. Das ist nur möglich, wenn wir offen sind, wenn wir Flaschen sind in der Hand Gottes, auf ihn ausgerichtet, wo er uns immer wie kann überfließend schenken. Nur dann können Ströme von lebendigem Wasser von uns fließen. Jetzt ist es hier ein bisschen nass geworden. Also das Entsprechende ist, das Entscheidende ist, dass du eine Flasche in der Hand Gottes bist. Eine Flasche, die offen ist auf ihn, die ausgerichtet ist auf ihn. Und nicht eine Flasche, die auf sich selber ausgerichtet ist. Hauptsache ich. Hauptsache ich komme zur Geltung. Hauptsache für mich stimmt's. Hauptsache ich komme auf die Rechnung. Sondern dass wir Flaschen sind, die mit lebendigem Geist gefüllt sind, die überflüssend sind. Eine Flasche, die nicht vom Dreck durchsetzt ist. Ich fühle jetzt die auch noch. Ich glaube, ich sollte noch genug Wasser haben. Nein, es geht einfach nicht. Es zieht eben ein bisschen an da. Aber ich habe ja das Tüchli drunter. Dass wir Flaschen in seiner Hand sind, die überströmend sind, die überflüssend sind, auf ihn ausgerichtet in seiner Hand. Und dann, und da habe ich jetzt nicht geändert vom Team Weekend, da steht noch Team Weekend drauf, dann sind wir Flasche in seiner Hand, wo es heisst, wow, Jesus liebt Flaschen. Er liebt Flaschen. Er liebt die, die sagen, hey, ich habe es nicht aus mir, du. Und ich will dir nachfolgen. Und diese Flasche in seiner Hand. Wo bin ich jetzt? Der Segen von Gott liegt auf der Gemeinde. Warum? Weil die Gemeinde sein Prinzip ist. Weil die Gemeinde sein Lieb ist. Weil die Gemeinde seine Brut ist. Und weil die Gemeinde der geistliche Tempel ist. Und darum soll man gemeinsorientiert leben. Und jetzt leuchte ich noch ganz schnell etwas vom Besi ein, ist ja da bin. Und weil die Lebensweise, die Natur der Gemeinde, die Verkündigung von Jesus Christus so vielfältige Art und Weise ist und das Wachstum ist von seinen Jüngern, darum haben wir im Wesen eine Mission, die heisst, für das wollen wir leben. Dass alle Kinder und Jugendliche in der Schweiz die Möglichkeit haben, das Evangelium so zu hören, also verständlich zu hören, so zu hören, dass sie sich für Jesus entscheiden können. Und dass sie in der Jüngerschaft gefördert werden. Und das ist Gemeinde angesprochen, wiederum. Und darum arbeiten wir im Wesen gemeinsorientiert. Gehört die Jungschar, auch die Jungschar, die ihr hier habt, gehört der Gemeinde und nicht im Wesen. Und die Gemeinde ist letztlich verantwortlich, weil wir wollen die Gemeinde einführen. Und darum heisst es eben, Jesus liebt Flaschen. Diese Flaschen in seiner Hand oder bleib eine Flasche in seiner Hand, damit, weil du eine lebendige Flasche bist, ein Pflasterstein, ein lebendiger Pflasterstein, das Ström von lebendigem Wasser könnte von dir fließen. Ich will noch beten. Herr Jesus, es ist genial, dass du Gemeinde zu deinem Prinzip, zu deiner Strategie gemacht hast. Es ist genial, dass Gemeinde dein Lieb ist. Genial, dass Gemeinde deine Brut ist. Und dass sie der lebendige geistliche Tempel ist. Wo du angebetet wirst, wo du geehrt wirst, wo du verherrlicht wirst. Und Herr, lass uns eine Gemeinde sein, wo du im Mittelpunkt bist, wo du geehrt, wo du verherrlicht wirst, wo es nicht um die Partikularinteressen von jedem Einzelnen geht, sondern um das, was du möchtest. Damit man dich widerspiegelt in dieser Gemeinde, damit man deine in dieser Welt, damit man deine Weisheit, deine Heiligkeit, deine Herrlichkeit widerspiegelt und dein Erlösungswerk. Lass uns ausgerichtet sein auf den Eckstein und uns als lebendige Stein eingebaut sein. Lass uns ein lebendiger Leib sein, wo jedes andere Wert achtet, höher achtet als sich selber, wo jedes andere unterstützt, auch wenn man mit Decken und Kanten aneinander reibt und es manchmal auch schmerzhaft ist, schwierig ist. Aber lass uns dann treu sein, lass uns aufeinander zugehen, lass Versöhnung sein in der untereinander. Herr, wie wollen wir die Versöhnung von dir mit dem Mensch predigen, verkündigen in dieser Welt, wenn wir selber nicht versöhnt sind untereinander. Und Herr Jesus, wir können das nicht aus uns. Wir sind effektiv einfach Flaschen. Wir sind nicht fähig, das aus uns zu tun. Und darum, lass uns Flaschen sein in deiner Hand. Flaschen, die auf dich ausgerichtet sind. Flaschen, die von dir überflüssen. Lass uns ein Segen sein in dieser Welt. Amen. Jetzt habe ich den Zettel, wie es weitergeht. Ich glaube, jetzt singen wir ein Lied. Warum geht es denn nicht als Solochrist?